Folge 2 der dritten Staffel. Was geht ab? Diesmal die erste Gastfolge mit Lorenzo Schibetta, Emotional Speaking Coach, Trainer. Wir haben viel über das Thema Emotionen gesprochen. Natürlicherweise, wir haben darüber gesprochen, wie er seinen Coaches hilft, Emotionen in ihr Leben zu bekommen, was sein Why war, was seine Story ist. Also in dem Sinne, es wird vielleicht emotional. Und damit viel Spaß mit dem Podcast.
Can't go to sleep with no problems. Wake me up in the morning. Say what's up when I'm boring. Never look for no parties. Always look for someone like you. Now I like you and your Zoom is
some ice cubes in a new kitchen. Der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben. Mit Daniel Luckyman und Luis Schulze.
Was geht ab, Herr Luckyman?
Was geht ab, Herr Schulze?
Heute ohne Umschweife. Ich frage, was geht ab, Lorenzo Schibetta? Wir haben einen Gast am Start.
Es klingt jetzt echt voll, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Alles, was abgeht. alles, was abgeht.
Sehr, sehr gut. Ich glaube, deine Antwort gibt auch schon perfekt den Charakter der heutigen Folge. Wir hatten gerade eine Viertelstunde Vorgespräch. Wir haben schon herzhaft gelacht, da kommt einiges. Aber vielleicht noch mal kurz zu deiner Person, zu all denen, die vielleicht mit deinem Namen noch nichts anfangen können. Du nennst dich selbst Liedermacher auf den sozialen Plattformen, bist selbst Public Speaker, Coach. Du kommst gerade sogar aus dem Coaching, deswegen ist unser Podcast heute leicht verspätet angefangen, aus einem sehr, sehr guten Grund tatsächlich, können wir gleich noch drauf eingehen. Und du bist auch Emotional Speaking Mentor, Head Coach bei Greater. Also die komplette Szene der Persönlichkeitsentwicklung des Speakings ist dein Zuhause. Das war aber nicht immer so. Wir haben so ein bisschen über dich recherchiert. Dein Vater war italienischer Gastarbeiter. Du bist mit einer sechsköpfigen Familie aufgewachsen in einer kleinen Wohnung. Hast es dann dennoch geschafft, mit 23 bereits Führungskraft in einem größeren DAX-Unternehmen zu sein, was ja irgendwo nicht so selbstverständlich sein muss mit so der Vorgeschichte. Von daher können wir da gleich mal anfangen. Aber heute eben verwurzelt der Persönlichkeitsentwicklung in den unterschiedlichsten Formaten. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen, Lorenzo. An der Stelle vielleicht schon direkt die Frage, was ist ein Emotional Speaking Mentor, um damit mal reinzustarten?
Erstmal ein großes Dankeschön für die Einladung. Und ja, ich freue mich da drauf, freue mich echt mega drauf, vor allem schon mit der ersten Frage. Was ist Emotional Speaking Mentor? Also ich versuche es mal kurz und knapp zu machen. Ich begleite Menschen dabei, die mit ihrer Botschaft, also erstmal die Botschaft zu entwickeln. Für was stehen sie? Ne, also ob das jetzt Führungskräfte sind, ob das Coaches sind, Menschen aus der Erwachsenenbildung, Redner. Für was stehe ich? Was ist meine Botschaft? Diese zu entwickeln und diese aber auch emotional wirkungsvoll zu transportieren. Und das so, dass du in meiner Metapher wie ein Ohrwurm, wie eine Hymne in den Köpfen und Herzen der Menschen bleibst. Ja, also ihr kennt es in einem Konzert, wenn du abends in einem Konzert, also wenn wir wieder in Konzerte gehen dürfen, ja, aber wenn du in der Regel im Konzert bist, woran erinnerst du dich? Meistens immer an den letzten Song, an die letzten Bilder, die so nachwirken. Morgens stehst du auf und du hast immer noch den letzten Song im Ohr. Du hast immer noch die letzten Bilder der Veranstaltung im Auge. Und genauso ist es im Endeffekt hier auch. Was bringt dir die geilste Botschaft, wenn sie keine Wirkung auf Menschen hat? Gar nichts. Und das ist eben das, was ich mache. Ich begleite Menschen dabei, Coaches, Berater, Trainer, Speaker, Führungspersönlichkeiten, diese Botschaft zu entwickeln, diese emotional und wirkungsvoll zu transportieren. Dass sie Menschen berührt und im besten Fall so, dass Menschen dir bedingungslos folgen. Ja, das ist so das, was ich mache. Genau. Was ist Emotional Speaking? Emotional Speaking ist eine innere Haltung.
Haltung in dem Sinne, dass du damit bestimmte Werte vertrittst oder dass du einfach mit einem gewissen Mindset an das Thema gehst? Wie definierst du da Haltung?
Sowohl als auch. Emotional Speaking ist die Haltung, dass du bereits mit der Einstellung hingehst, Menschen zu Liedern zu machen. Also damit diese Menschen andere Lieder machen. Also im Endeffekt, du hast Bock, eine positive, nachhaltige Wirkung auf Menschen zu haben und vor allem auf die Menschen, die genau das Gleiche auch machen wollen, dann ist das Emotional Speaking. Also im Endeffekt geht es gar nicht darum, in erster Instanz, keine Ahnung, einen Haufen Kohle zu verdienen, whatever. Das kommt so nebenbei mit rein. Das passiert so, ne? Das ist wie, sag mal, Musiker machen Musik, weil sie es Musik machen lieben. Die machen keine Musik, um in erster Instanz Nummer 1 Hits zu schreiben oder Konzerthallen zu füllen. Wenn du einen richtig leidenschaftlicher Musiker fragst, warum der Musik macht, dann sagt er, Alter, weil ich Gitarre spielen liebe, weil ich das Singen liebe, weil ich das Komponieren liebe, weil ich, während ich das mache, die Zeit vergesse. Deswegen mache ich Musik. Und natürlich ist es geil, wenn wir dann fette Konzerte geben. Natürlich ist es geil, wenn die Menschen kommen und unsere Lieder singen. Natürlich ist es geil, wenn irgendwie Nummer 1 dabei rumkommt. Aber das ist nicht der Grund, warum ich Musik mache. Und Emotional Speaking ist die Haltung, etwas zu tun von innen heraus, weil es dich erfüllt, während du es tust. und damit einen Mehrwert gestaltest da draußen auf dieser Welt. Das ist Emotional Speaking.
Das war aber nicht immer so bei dir. Nee, definitiv. Stell ich mal als These in den Raum. Du bist ganz anders gestartet. Ich hatte es eben im Intro schon gesagt. Ich würde jetzt einfach mal annehmen, eine recht außergewöhnliche Kindheit dadurch, dass dein Vater Gastarbeiter hier war und ihr auf sehr engem Raum zusammengearbeitet habt. Du warst dann trotzdem mit 23 Führungskraft im DAX-Unternehmen. Mhm. So titelt es zumindest auf deiner Website. Mhm. Hol uns mal kurz in deine Kindheit, Jugend mit rein, um vielleicht besser zu verstehen, wie so die Anfänge bei dir waren, um heute zu deiner Message, zu deiner Berufung zu kommen.
Ja. Also du musst dir vorstellen, ich bin der Zweitälteste. Wir sind vier Brüder und ich bin der Zweitälteste. Und wenn du so, ich glaube, ich erfülle heute jegliches italienisches Klischee, ey. Und wenn du so der Zweitälteste bist, also so typisches Sandwich-Kind, ne? Also gefühlt immer irgendwie unsichtbar für meine Eltern. Das heißt, wenn mein großer Bruder irgendwas haben wollte, dann musst, also keine Ahnung, mein großer Bruder, wir haben Geburtstag gehabt, mein großer Bruder hat Geburtstag gehabt, wir haben, bei uns war es immer so, wir haben alle immer was gekriegt. Egal, wer Geburtstag hatte, es hat immer jemand was gekriegt. So, also an Liebe hat uns es nicht gefehlt. Ja, manchmal viel zu viel Liebe, manchmal viel zu wenig, aber immer so, dass alle genauso viel bekommen haben wie die anderen auch. So, das heißt, wenn mein großer Bruder was bekommen hat, musste ich mich mit dem zufrieden geben, was mein großer Bruder bekommen hat. Wenn mein kleiner Bruder was gekriegt hat, musste ich mich damit zufrieden geben, was mein kleiner Bruder bekommen hat. Wenn aber der Moment da war, wo der Lori mal was für sich haben wollte, hieß es meistens von meinen Eltern immer, sei doch kein Egoist. Du hast doch schon was gekriegt. Ja? Und wenn du das immer wieder gesagt bekommst, kommt irgendwann dieser Punkt, wo du dir sagst, komm, weißt du was? Ich gehe in die zweite Reihe. Ist mir wirklich scheißegal, was ich sage. Es ist, ich hoffe, ich kann offen und transparent sprechen bei euch im Podcast. Ja?
Absolut.
Es interessiert keine Sau, was ich sage. Es ist scheißegal, was ich sage. Und ich habe damals habe ich auch erst vor ein paar Monaten erfahren, ich glaube mit 4 Jahren oder mit 3 Jahren hat meine Mutter gesagt, aufgehört zu sprechen. Ich habe 5 Jahre lang keinen Ton mehr gesprochen. Das heißt, meine Eltern sind mit mir zu Psychologen gefahren, zu Ärzten gefahren, weil die halt wissen wollten, was stimmt mit dem nicht. Der redet nicht mehr, der sagt nichts mehr. Und das Geile war, wir sind dann irgendwann zu unserem Hausarzt gefahren und der hat hier bei uns in Hessen und der hat zu meiner Mutter gesagt, Frau Gibetta, machen Sie sich mal keinen Kopf, wenn der einmal anfängt zu babbeln, der hört immer auf. So, und er durfte Recht behalten, weil meine Mutter hat irgendwann gesagt, okay, wenn der Arzt das halt sagt, dann muss ja irgendwas Wahres dran sein. Nur das, was dann kam, ist, dass, also italienisches Klischee, wir vier haben immer Fußball gespielt, ja, und irgendwann, und mein Vater war der Einzige, der arbeiten gegangen ist, also auf dem Bau, ne, hat Häuser gebaut und so weiter. Und bei uns war Geld immer ein Thema. Es war immer ein Thema am Tisch. Jeden Abend ging es immer ums Geld. Ja, oh, können wir die Miete bezahlen und was weiß ich. Und ich kann mich erinnern, dass mein Vater irgendwann kam und hat gesagt, Jungs, wir können nur noch 2 von euch das Fußballspielen ermöglichen. Also immer wieder Kickschuhe, Verein bezahlen, hinfahren, wegfahren, ne, und so weiter. Dann die Trainingsklamotten, das funktioniert halt nicht mehr. Wir können halt nur den 2 das halt ermöglichen. Das heißt, sucht euch was anderes aus und Freiwillige bitte nach vorne. Und bei mir war das so, ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich bin dann vorgegangen und habe zu meinem Dad gesagt, also ich habe dann irgendwann nur noch angefangen zu sprechen, wenn ich Fragen gestellt habe und habe dann zu meinem Papa gesagt, Papa, ich würde gerne etwas machen, wo ich wie Mama singen kann, wo ich mich begleiten kann, weil meine Mutter hat von morgens bis abends, Jungs, es gab keinen Tag, wo meine Mutter nicht gesungen hat. Und vor allem an Tagen, wo mein Vater heimkam, heute weiß ich es, ne? Der hat wahrscheinlich so viel Druck auf den Schultern gehabt, ein guter Vater zu sein, den Söhnen alles zu ermöglichen, was er kann. Aber wenn du halt immer nur ein Apfel und ein Ei verdienst und gerade sehen musst, ob du die Miete bezahlen kannst und whatever, dann glaube ich, hat man da extrem viel Druck auf den Schultern. Und diesen Druck hat er an uns ausgelassen. Ja, mein Vater war der Meister in der nonverbalen Kommunikation, wenn du verstehst, was ich meine. Also wenn du einmal A gemacht hast, nicht so gemacht hast, wie er es wollte, renn so schnell, wie du kannst. Weil die Hände sind geflogen. Und glaub mir, die sind nicht leicht geflogen. Und gerade an den heftigsten Tagen, wo mein Dad heimkam, hat meine Mutter immer gesungen. Ja, und die hat immer italienische Lieder gesungen, immer nach vorne gerichtet, immer inspirierende Songs, immer nach vorne, also immer Hoffnung machend, Mut machend, Glauben, ne, immer nach vorne. Heute weiß ich, dass sie für sich gesungen hat. Aber was ihr gleichzeitig gelungen ist, ist, dass sie, egal wie scheiße der Tag war, wir vier Brüder sind ins Bett gegangen und sind durch ihre Musik in den Schlaf gewogen worden und wir sind morgens mit ihren Liedern aufgewacht. Das heißt, sie sind mit einer geilen Laune ins Bett und sind mit einer geilen Laune wieder groß geworden. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich die Musik so sehr liebe. Und ich habe irgendwann zu meinem Dad gesagt, ich glaube mit 8 oder so, habe ich zu meinem Vater gesagt, Papa, ich will keinen Fußball mehr spielen. Ich spiele halt so ein bisschen nebenbei Fußball, aber ich möchte gerne wie Mama singen. Und mit irgendeinem Instrument, wo ich mich begleiten kann. Und daraufhin hat mein Vater gesagt, naja, muss ich halt entscheiden, gibt ja nicht so viele, entweder Piano oder Gitarre. Piano war halt scheiße teuer damals, ne? Also habe ich gesagt, komm, dann halt die Gitarre. Und dann habe ich damals von meinem Vater, ich glaube für 50 Mark damals, eine Gitarre geschenkt bekommen. Und das war für mich so dieser Moment der Selbstheilung, so nenne ich es mal. Ich habe einfach die ganzen Gedanken, die ich hatte, alle auf Papier geklatscht. Und habe angefangen mit 8 Jahren, 9 Jahren meine ersten Songs zu spielen. Hab aber auch dadurch dann auf einmal gemerkt, boah, was für eine krasse Wirkung meine Lieder haben. Ich habe daraus irgendwann gemerkt, ich habe die ersten Schulbands gegründet. Mit eigenen Songs, mit gecoverten Songs. Habe gemerkt, wow, was ist das für eine krasse Wirkung auf Mensch. Da habe ich auf einmal gemerkt, boah, was eine krasse Wirkung meine Stimme hat. Und dann kam ich in den Vertrieb. Und ich habe, meine Eltern waren schon selbstständig mit so einem italienischen Feinkostladen, ja. Und das heißt, immer nach der Schule bin ich immer zu meinen Eltern, habe dort meiner Mutter zugeguckt, wie sie für mich heute immer noch die größte Storytellerin der Nation, ja. Die hat angefangen, Geschichten zu erzählen. Die Leute wollten Eier kaufen und sind mit 2 Tüten nach Hause gegangen, ja. Weil die halt verkauft hat über Geschichten. Und ich habe damals schon bei meiner Mama gelernt, was Storytelling heißt, was Verkaufen heißt, ohne zu verkaufen. Durch die Stimme, durch den Gesang habe ich gelernt, was es heißt, Emotionen zu transportieren. Und natürlich, so mit 23 Jahren, auf einmal in die Rolle zu kommen und 100 Menschen zu führen, ja, zu dem anderen Zeitpunkt habe ich es nicht gerafft. Erst im Nachgang, wo ich gemerkt habe, ey, ich habe mit 12 Jahren bei meinen Eltern im Shop ausgeholfen. Ich habe mit 8 Jahren angefangen, Musik zu machen. Ich habe mit 8 Jahren angefangen, auf Bühnen zu stehen, habe Theater gespielt. Ich habe gewusst, ich habe gelernt, wie du Menschen mit Publikum umgehst. Deswegen war das auch gar nicht mal so fremd, mit 23 bereits eine Führungsverantwortung zu kriegen, weil mein Vorgesetzter gesehen hat, der Typ.
Warst du da so richtig am, ich würde jetzt mal sagen, hasseln und auch richtig ambitioniert quasi, ich will Vollgas geben und das ist so mein Weg, oder kam das so natürlich zu dir?
Überhaupt gar nicht. Das kam natürlich zu mir. Also ich habe, muss dir vorstellen, ich bin gelernter Informatiker, auch wenn man es mir echt nicht glaubt. Ja. Warum bin ich gelernter Informatiker? Weil ich bin ein leidenschaftlicher Gamer. Ich liebe es zu zocken. Ich habe, glaube ich, weiß gar nicht, vielleicht auch noch vor eurer Zeit, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, unser erster Computer, den wir hatten, war ein Amiga 500. Ja, dann gefolgt von so einem Commodore 64. Dann kam Mega Drive. Also, ob ihr euch den Namen noch irgendwas sagt. Sega Mega Drive und so. Also, ich habe irgendwie alles durch. Aber ich glaube, PlayStation sagt euch was, ne?
Ach, also, da sind wir wieder dabei. Kriegen
wir hin. Okay, ja, das heißt, ich habe alles durch, was PlayStation irgendwie hat. Alles durch. Also, alles, was irgendwie in der Richtung. Aber damals, wo wir Mega Drive hatten oder wo wir Nintendo hatten, haben wir leidenschaftlich Super Mario gespielt. Und ich war von meinen 4 Brüdern der Einzige, der immer in Level 2 verreckt ist. Immer. Und irgendwann habe ich zu meinem Bruder gesagt, in meiner Wut, ey, irgendwann programmiere ich Spiele, wo du nicht sterben kannst. Das war der Grund, warum ich Informatiker gelernt bin. So, hättest du mir aber damals gesagt, dass Spiele spielen und Spiele programmieren 2 verschiedene Sprachen sind, hätte ich wahrscheinlich never ever einen Informatiker gemacht. Fakt ist aber, durch den Kontakt der Informatik kam ich in den Vertrieb. Und ich war 1 Jahr lang so ein typischer Handyverkäufer, ne? Informatik, IT, Technik, Handys, Kommunikation. War ich 1 Jahr lang Handyverkäufer, dann war ich Filialleiter und im nächsten Jahr war ich auf einmal Gebietsleiter. Und als Gebietsleiter habe ich auf einmal die Verantwortung von 120 Leuten gehabt. Dann kam irgendwann der Regionalleiter. Ich hatte nie die Ambition, der Beste zu werden. Das war gar nicht mein Thema. Aber dadurch, dass ich als kleiner Junge gefühlt unsichtbar, dass das mit einem Wert von jemandem was macht. So, auf einmal bist du im Vertrieb und auf einmal zählen nur noch deine Zahlen. Und die Leistung, die du erbringst und den Wachstum. Und auf einmal kriegst du Schulterklopfer. Auf einmal heißt es, nehmen Sie sich mal ein Beispiel an den Herrn Schibetta. Und mein Kosename damals, um jetzt zurückzukommen auf deine Frage, war Lorenzo Terminator Schibetta. Das heißt, ich habe alles, was ich von meinem Vater gelernt habe, also hau den Leuten in die Fresse, kriegst du schnelle Ergebnisse, wurde im Vertrieb nochmal belegt, indem es dann hieß, hau den Leuten verbal in die Fresse und du kriegst schnelle Ergebnisse. Ah, geil, ich mache Champions League draus. Und so ist der Diktator entstanden. Ich habe den Leuten tagtäglich in die Fresse gehauen.
Aber es ist ja super spannend, weil, sorry, Herr Schulze, aber so, man hört total raus, dass die ganzen Pain Points in deiner Kindheit und das, was du wahrscheinlich eine lange Zeit als eher belastend und als die Downsides in deinem Leben bezeichnest, ja heute irgendwo genau deine Stärke ist. Also das, was dich ja sozusagen heute genau zu dem macht, was du bist. Also von daher kann ich mir auch super gut vorstellen, dass du wahrscheinlich heute super dankbar für diese ganzen Erfahrungen bist, die du in der Kindheit ja eher als etwas total Negatives wahrgenommen hast, oder?
Daniel, ja, ich bin vor allem meiner Tochter dankbar. Weil du musst dir vorstellen, ich habe ja dann über Jahre hinweg eben genau mit diesem Stil geführt. Und ich habe ja alles bekommen, was mir, also gefühlt alles bekommen, was in der Kindheit halt nicht war. Weißt du? Das heißt, auf einmal kamen Vorgesetzte, die mir Schulterklopfer gegeben haben, die gesagt haben, das ist genau der Stil, den wir brauchen. Nehmen sich eine Bühne. Ich war der, der auf die Bühne gestellt worden bin, wo alle anderen gesagt bekommen haben, genau so muss das sein. Haut den Leuten in die Fresse und macht Druck und hier und da. Wo du heute, wenn du heute mal rausgehst, jungen Menschen sagst, Druck, 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 die sagen, ja, nach mir die Sintflut, mein Freund. Ne? So, Fakt ist aber, schau mal, wenn du von außen, vom Rahmen immer nur gesagt bekommst, du bist gut, du bist geil, genauso ist richtig und überhaupt, was machst du automatisch? Du richtest dich irgendwann nach denen. Auch wenn dein Bauch dir vielleicht unterbewusst sagt, das bin ich nicht. Also, weißt du, bei mir war das immer so, meine Kleine kam angerannt, zu Hause war ich der tollste Papa. Ich bin der tollste, der beste Papa, den du dir vorstellen kannst. In den Arm nehmen, Knutscher, Scheiße bauen, Spaghetti an die Wand werfen, also den ganzen Rotz, den du dir irgendwie vorstellen kannst, ja? So, sobald ich aber von zu Hause rausgegangen bin, Persönlichkeit ab, Terminator an. Auf die Arbeit, den Leuten in die Fresse gehauen, nach Hause, Terminator ausgezogen, Persönlichkeit wieder an, meine Kleine kam angerannt, ey, Schatzi, Knutsche. So, und wenn du jetzt Menschen über Jahre hinweg so führst, was passiert automatisch? Ich meine, unsere Historie hat uns das immer und immer und immer wieder gezeigt. Wenn du Menschen mit Angst, Befehl, Druck und Gehorsam führst, was passiert irgendwann mal?
Die Revolution.
Irgendwann platzt die Bombe, ne?
Menschen rebellieren. Menschen zeigen dir den Mittelfinger. Menschen sagen bis hierhin und nicht weiter. Und bei mir war das halt so, die Leute haben sich krank gemeldet, über mehrere Wochen, haben gekündigt. Und auf einmal stand ich an der Situation, wo ich 120 Stellen hatte und lass es vielleicht ein bisschen mehr wie die Hälfte sein, die besetzt war. Das heißt, ich habe von montags bis sonntags nur Brände gelöscht. Ja, ich bin nur rumgerannt, nur Brände gelöscht. Und wenn du jetzt ein Dreivierteljahr nur Brände löschst, bräuchte, glaube ich, gar nicht sagen, was dein Körper irgendwann macht. Dein Körper sagt irgendwann, ciao, ciao, Kakao. So, und
sorry, dass ich jetzt nochmal reingehe. Du hast eben am Anfang eine ganz spannende Sache gesagt aus deiner Kindheit, und zwar dieses Thema Egoismus. Dass du relativ schnell damit abgestempelt wurdest, dass du egoistisch seist, weil du deine Wünsche zum Ausdruck gebracht hast. Hat das mit dir auch was gemacht, dass du ja irgendwie erstmal dein Verhältnis oder deinen Bezug zum gesunden Egoismus finden musstest? Und wie definierst du das heute? Oder war das kein Thema?
Ich sag mal so, damals war das für mich natürlich eine unterbewusste Sache. Ne? Also heute, wenn ich zurückschaue und reflektiere, sage ich, ja, natürlich. Ne? Also für mich war ich nicht wichtig. Aber warum? Weil die Menschen im Außen mir gezeigt haben, dass ich nicht wichtig bin. So, also habe ich gesagt, okay, um mich geht's ja gar nicht. Um mich geht's ja nicht. So. Durch später habe ich dann auf einmal gelernt, im Vertrieb, durch meinen Dad, habe ich gelernt, okay, dadurch, dass ich den Leuten in die Fresse haue, bekomme ich an Wertigkeit. Aber nicht, weil ich meine Wertigkeit steigere, sondern weil ich anderen die Wertigkeit runterdrücke. Also dadurch, dass ich andere kleiner gemacht habe, war ich auf einmal größer. Geil! Und das wird auch noch belohnt. Geil! Das gehe ich weiter. So, wenn du aber jetzt die Jungs und Mädels nicht mehr da hast, und du ausgepowert bist und müde bist und morgens aufstehst und müde bist, abends ins Bett gehst und müde bist, währenddessen pennst und trotzdem müde bist. Ja, und dann irgendwann dieser Moment kommt, wo du im Flur deine Frau dir eine Frage stellt und du nur noch gar nicht antworten kannst, sondern einfach umkippst, am nächsten Tag im Krankenhaus wach wirst und das Erste, was du wahrnimmst, ist deine 4-jährige Tochter, die heult, deine Frau, die heult, ohne Scheiß, wie so ein billiger Hollywood-Film. Ja, du hockst, du liegst in diesem Bett, du raffst gar nicht, wie du da hingekommen bist, wie so ein Kalkstart, sage ich mal. Und das Schlimme an der ganzen Sache war, meine Kleine ist für mich das Wichtigste auf diesem Planeten. Und du musst dir vorstellen, die war die erste Woche da, mit 4 Jahren im Krankenhaus. Und die kennt den Papa nur Freude, Leichtigkeit, Spaß, Spiel, Schokolade. Ja, also so kennt die mich nur. Und jetzt musst du dir vorstellen, und das war der Moment, wo, ich will nicht sagen, wo es mir klar wurde, aber wo meine Tochter mir den Impuls dazu gegeben hat. Hätte ich meine Tochter nicht gesehen in dem Moment, hätte ich wahrscheinlich so never ever reagiert. Weil ich habe in der Woche, wo ich war mehrere Wochen Schachmatt, also Verdacht auf Burnout, mehrere Monate, ich war weg vom Fenster. Und die erste Woche hat meine Kleine mich nur heulen gesehen. Ich habe nur geflennt, Luis. Ich kann mich an sagen, keine Ahnung, die Frau kam rein mit hier Frühstück, ne? Butterbrot, mir hat das Butternetz auf dem Brot geschmeckt, ich habe angefangen zu heulen. Die Ärztin kam rein, hat mir gesagt, Herr Schwetter, wie geht's Ihnen? Ich habe angefangen zu heulen. Meine Frau kam rein, gibt mir einen Kuss auf die Stirn, ich fange an zu heulen. Ich hatte in dieser Woche die heftigste Sinnkrise, die du dir vorstellen kannst. Du musst dir vorstellen, ich habe 10, 12 Jahre nichts anderes gemacht in meinem Leben. Und auf einmal liege ich da in diesem Bett und realisiere, Alter, das, was du die ganzen Jahre gemacht hast, hat dich genau dahin gebracht. Das war für den Arsch. Und deine Tochter zeigt dir das gerade, weil sie die erste Woche da war und dann ist sie nicht mehr gekommen, weil sie Papa nicht mehr heulen sehen wollte. Die kam nicht mehr. Die kam erst in der letzten Woche wieder. Meine Frau kommt rein, werde ich nie vergessen. Meine Frau kommt rein, gibt mir einen Kuss auf die Stirn, heult dabei, sagt, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Und ich schaue in Richtung Tür, du musst dir vorstellen, das ist so die Tür, die ist offen und da siehst du zwei kleine Hände so einem Türrahmen, dann siehst du so ein leichtes braunes Köpfchen, dann siehst du braune Rehaugen und in dem Moment, ich musste so lachen, dass meine Kleine in dem Moment losgerannt ist, aufs Bett gesprungen ist und wir haben uns, ich habe keine Ahnung, gefühlt eine halbe Ewigkeit, 5 Minuten im Arm gehalten und wir haben nur Rotz und Wasser geheult. Meine Frau hat geflennt, ich habe geflennt, meine Kleine hat geflennt. Und in dem Moment, und dafür danke ich den lieben Gott, in dem Moment habe ich zu meiner Kleinen gesagt, Alessia, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob der Papa zurückkommt, ich weiß nicht, ob der Papa seinen alten Job macht, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber eine Sache verspreche ich dir. Wenn ich zurückkomme, ich werde alles dafür tun, dass du niemals so einen Arschlochchef bekommst, wie ich einer bin. Wenn du irgendwann selbstständig wirst, Unternehmerin wirst, keine Ahnung, ich werde alles dafür tun, dass du niemals zu so einem Arschlochchef wirst. Und dieses Versprechen, damit stehe ich morgens auf, ich gehe damit abends ins Bett und Jungs, bei mir ist es genauso. Manchmal gibt es Tage, dann sage ich, ey, ihr könnt mich alle mal kreuzweise, ja, ich bleibe jetzt heute in meinem Bett liegen. So, aber in dem Moment, wenn ich unten bin und meine Tochter im ersten Stock runterkommt und ich sehe meine Tochter, sage ich mir in dem Moment, das ist, wenn ich es nicht mache, ein Tag, der mir fehlt, um dieses Versprechen Realität werden zu lassen. Und wie bin ich zum Redner geworden? Ich habe irgendwann für mich erkannt, wenn ich immer nur in Unternehmen bin, vor 10, 15 Leuten spreche, Trainings gebe, Seminare gebe, dann werde ich dieses Versprechen in diesem Leben, im nächsten Leben, in den nächsten 100 Jahren nicht realisieren können. Das heißt, ich brauche Menschen, die mit mir gemeinsam auf Bühne stehen und emotional speaking, innere Haltung nach außen tragen, um Lieder zu machen, die Lieder 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 machen. Never ending story. Ja, wie Power Rangers neben mir, alle mit ihren Stärken und keine Ahnung was. Weil wenn ich Menschen finde, die mit mir gemeinsam ihre Botschaften, die Lieder in ihren Bereichen kreieren, ey, dann gelingt es mir so schnell, das Versprechen eine Realität werden zu lassen. Für meine Tochter, für dessen Kinder und deren Kinder und deren Kinder und deren Kinder.
Wenn das mal nicht eine krasse Definition eines Whys ist, ne? Also wenn das mal nicht ein fettes Why ist.
Das ist ein, weißt du, es ist für mich ein verdammt starkes Wofür. Mein Why ist Bedeutung, Signifikanz. Ich will der Grund dafür sein, dass wir diese Lieder haben. Wofür? Damit sie fucking nochmal geile Lieder schreiben, die Lieder formen. Das ist mein Wofür. Weißt du, wir schauen in diese Branche, schauen in diesen Markt und wenn ich Menschen frage, auch bei mir im Ausbildungsprogramm, weil du vorhin von dem Coaching gesprochen hast, ne? Genau das gleiche Thema. Wenn ich Menschen frage, warum willst du in die Sichtbarkeit? Warum willst du auf die Bühne? Warum? Dann bekomme ich von 9 von 10 gesagt, wofür sie auf die Bühne wollen. Andere groß machen, andere stark machen, andere heilen, andere was auch immer. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass du ein starkes Wofür hast. Aber genauso wichtig, in der gleichen Kompetenz, in der gleichen Aufladung, ist es, dass du ein starkes intrinsisches Motiv hast. Das eine ist das extrinsische Motiv. Aber du brauchst genauso ein starkes intrinsisches Motiv. Bestes Beispiel. Warum macht ihr den Podcast?
Herr Luckyman, wir haben uns beide gerade so, der Moment beide so im eingaben. Zoom, beide gucken sich an und so, wer fängt jetzt an?
Ja, warum machen wir den Podcast? Also wir hatten es ja eben schon eingangs, jetzt wollen wir beide loslegen. Ja, wir wollen im Prinzip so viele Menschen wie möglich bewegen mit unterschiedlichsten Perspektiven aufs Leben und ihnen aufzeigen, welche unterschiedlichen Wege zu Erfolg und zu Glück führen können, wenn ich es mal so zusammenfassen müsste. Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Am Ende des Tages, genau, war das jetzt der extrinsische Blick. Und genauso wichtig ist es mir natürlich, dass wir, Mindset-Gelaber, Luis und ich, das erschaffen, sozusagen.
Ah. Und
das kreieren.
Ne? Schau mal, intrinsisches Motiv erschaffen. Ihr macht das, guck mal, jetzt mal unabhängig davon, Frage, wenn du 0 Zuhörer hättest für deinen Podcast, würdest du den Podcast trotzdem machen?
Schwierig.
Naja, guck mal, wenn das, und das ist jetzt genau die Frage, wenn das intrinsische Motiv, also das, was dich füllt, während du es tust, wirklich das Erschaffen ist, dann erfüllt dich, also ich sag's mal anders, du vergisst Raum und Zeit, du wirst nicht müde, du bekommst sogar eher Energie, während du den Podcast machst. Unabhängig davon, ob Menschen den hören danach oder nicht, weil es dich bereits erfüllt, während du den Podcast machst. Und den Mehrwert, den du daraus kreierst, der entsteht. Der entsteht. Schau, mein intrinsisches Motiv, oder Luis, was ist dein, warum ist dir das so wichtig, dass Menschen erfahren durch euren Podcast, dass es verschiedene Wege nach Rom gibt, dass es verschiedene Perspektiven gibt für Erfolg?
Ich glaube, es ist die eigene Erfahrung, irgendwo gesehen zu haben, was eine Perspektivenvielfalt einem geben kann und welche Türen zu Glück und vielleicht auch eine Zufriedenheit aufgemacht werden können. So glaube ich, würde ich die letzten Jahre für uns, für Daniel und mich zusammenfassen, dass wir einfach sehr stark selbst diesen Weg gegangen sind und dadurch erfahren haben, hey, das ist ja eigentlich ziemlich geil, wenn man hört, wie A, B, C solche Dinge gemacht hat. Und deswegen glaube ich einfach aus diesem Eigennutz ist es irgendwo schon, das auch anderen Menschen zur Verfügung zu stellen, weil solche Gespräche, das ist vielleicht auch noch mal ganz spannende Perspektive, wenn Herr Luckyman und ich gleich aus dem Podcast gehen. Wir gehen in der Regel hier motiviert und inspiriert raus. Das heißt, natürlich gucken wir auch irgendwie drauf und sagen, ey, das ist geil, dass wir das machen und das macht uns Bock und wir sind danach, haben mehr Energie, als wir gegeben haben. Und gleichzeitig geht natürlich auch die Perspektive nach außen, ey, wenn uns das gefällt, dann gefällt es hoffentlich auch jemand anders da draußen. Und ich glaube, das ist ein ganz schöner Zweiklang. Aber ich grätsch jetzt rein. Und zwar mit der Frage, ich glaube, so Motivation, wissen wir, ist mal hinzu, weg von. Es gibt verschiedene Wege. Bei dir hast du gerade sehr, sehr stark über den Schritt gesprochen, der dich zum Umdenken bewegt hat. Zu diesem, ey, ich muss Dinge anders machen. Das war die härteste Niederlage vielleicht deines Lebens, ich weiß es nicht, der dich dann, oder diese Niederlage dich dann zu dem gemacht hat, was du heute bist. Und mich würde jetzt voll interessieren und vielleicht auch alle Zuhörer, die irgendwo in ihren 20ern sind, was ist in deinem Kopf in der Praxis oder was ist in deinem Kopf passiert und was ist in der Praxis nach diesen Tagen passiert, nachdem du mit deiner Tochter und deiner Frau auf diesen Moment
hattest? Oh, eine sehr, sehr, sehr geile Frage. Eine sehr spannende Frage. Schau mal, das Ding ist ja, wir Menschen sind ja fucking Gewohnheitstiere. Und ich war ja mehrere Wochen, mehrere Monate schachmatt. Mein Glück, ich habe einen geilen Job gemacht. Das heißt, ich kam wieder zurück. Mein Glück im Unglück in einer anderen Funktion. So, das heißt, ich habe einen neuen Vorgesetzten bekommen. Und das Ding ist, ich wusste ja, dass das, was ich gemacht habe, bevor ich Krankenhaus war, für den Arsch war. Aber jetzt versuchst du es anders. Und die Erfolge bleiben aus. Die Resultate bleiben aus. Der Schulterklopfer bleibt aus. Was machst du automatisch?
Alte Muster.
Dankeschön. Du verfällst wieder in die alte Welt, weil du weißt, die alte Welt war ja erfolgreich. So, und ne, drumherum merkst du auf einmal, wow, fuck, Kohle, Miete, Kinder, Frau, irgendwie, das muss ja alles irgendwie versorgt werden. Okay, ins alte Muster. Mein Glück war, ich habe einen neuen Vorgesetzten gehabt. Und er hat zu mir gesagt irgendwann, Lori, was machst du da für eine Scheiße? Ey, ich habe Jahre gebraucht, um eine so krasse, geile Community hier aufzubauen und du machst mir gerade alles kaputt. Und hat mir eine geile Frage gestellt. Warum machst du das? Und in dem Moment, ich weiß nicht, ob du so Momente kennst, wo dein Hirn ausgeht, dein Herz angeht und die Worte kommen nur so rausgeschossen. Im gleichen Moment denkst du dir, ach du Scheiße, habe ich das gerade wirklich gesagt? Ich brüll durch den Hörer, werde ich nie vergessen, Baden-Baden an diesem fucking Brunnen, brüll ich durch den Hörer und sag, weil ich nichts anderes kann. Ich kann nichts anderes. Ich habe nur das gelernt. Ich habe nur gelernt, den Leuten in die Fresse zu hauen. Ich kann nichts anderes. Und daraufhin hat er zu mir gesagt, Danke für deine Offenheit. Du kommst zu mir ins Büro und ich zeige dir, wie du Menschen so führen kannst, dass Menschen dir bedingungslos folgen. Und in dem Moment hat er bei mir diesen kleinen Gitarrenspielerjungen, den hat er wieder geweckt, die Neugierde, da war da nicht so, wie, was, da gibt's einen anderen Weg, ich muss den Leuten nicht in die Fresse hauen, was, wie, was, wann, wo, warum, weshalb, sagt er, ja, du kommst zu mir, ich zeig dir mal, wie das geht. Und ich habe durch ihn gelernt, sinn- und wertorientiertes Führen. Klingt halt scheiße langweilig, deswegen habe ich daraus den Liedermacher gemacht. Habe denen die Metapher der Musik gegeben. Aber das, was ich mache, ist sinn- und wertorientiert, motiv- und wertorientiert zu führen. So. Und auf einmal habe ich gemerkt, okay, ich merke dennoch immer wieder, dass ich in so Muster wieder reinkomme, dass wenn Papa die Hand hebt oder wenn eine autoritäre Kraft vor mir ist, das Wort erhebt, dass der Lori entweder komplett eingefroren ist oder abhaut. Und das war der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, ich will das nicht mehr. Ich will in den Momenten, wo das stattfindet, mich selbst bestimmen. Ich will selber in dem Moment reagieren können. Weil es gab Momente, da wusste ich, ich konnte es belegen, die liegen falsch und ich habe es nicht gemacht, weil ich nicht reagieren konnte. Ne? Thema Wertigkeit. Also was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, okay, ich merke gerade, ich komme da alleine nicht durch. So, mein erster Mentor war die Führungskraft. Er hat mich begleitet. Dann kam der zweite Mentor dazu. Dennis Scharnweber. Ich habe mich hingesetzt und gesagt, okay, ich brauche jemanden, der mich hier hinführt. So, und ich konnte ihn als Mentor gewinnen. Und er begleitet mich heute noch. Ja, ich keine Ahnung, der klebt mir jetzt irgendwie schon 3 Jahre am Arsch. Und er ist immer bei mir. Und er begleitet mich immer wieder. Und immer, wenn da irgendwas ist, sagt er, Lori, geh da mal rein, fühl da mal rein, spür mal da rein. Was ist denn da gerade los? Was ist denn da, was passiert denn? Und jedes Mal merke ich, wow, okay. So, ich habe mir Mentoren reingeholt. Ich hab irgendwann, als es dann in die Selbstständigkeit ging, weil ich gesagt habe, ihr könnt mich alleweise kreuzen. Ich will Menschen nicht erklären, wie und was sie tun sollen als Führungskraft, sondern ich möchte den Menschen eine sinnvolle Tätigkeit an die Hand geben. Ich möchte Menschen den Sinn vermitteln. Weil wenn du motiv, also intrinsisch orientiert handelst, bist du immer in der Fülle. Immer. So, und aus Fülle kann Fülle entstehen. Und es ist immer erfolgreich. Es ist nur die Frage, wann. Aber wenn du immer in deiner Fülle bist, wie viel Bock hast du, das zu tun? Unabhängig davon, ob ein Ergebnis kommt. Ist scheißegal. Du machst es. Musiker machen Musik, weil sie Musik machen lieben. Und die machen Musik. Und auf einmal hast du ein Perpetuum mobile. Intrinsisches Warum, extrinsisches Wofür, das in Synergie bringen und du läufst und läufst und läufst und läufst und läufst. Und das durfte ich lernen. Ich habe mir Mentoren reingeholt. Dann habe ich Dr. Stefan Friedrich gewinnen können, als Business Coach, der mich ein Jahr lang begleitet hat. Der mir gezeigt hat, wie du als in 18 Jahren angestellte Führungskraft, ich hatte von Selbstständigkeit, von Tuten und Blasen keine Ahnung, ich wusste nicht, wie das funktioniert. Aber ich war immer schon Vertriebler. Ich war immer schon der gesagt hat, was ist das Beste, was ich kriegen kann? Und das hole ich mir. So, und weil auf einmal das Motiv belebt worden ist, habe ich alles dafür getan. Weil es mich gezogen hat und nicht gedrückt hat.
Mich würd eine Sache total interessieren, und zwar, du hast gerade von Fülle gesprochen und wir haben auch im Voraus jetzt im Vorgespräch über deine Coachings gesprochen. Du kommst gerade aus dem Coaching, hattest dort einen Durchbruch, deswegen sind wir auch 10 Minuten verspätet angefangen, weil du ihn begleiten wolltest. Das ist vielleicht auch mal ein nobles Motiv an der Stelle. Aber mich würde total interessieren, woran scheitern deiner Meinung nach deine meisten Coaches oder die Leute, die du begleitest, auf dem Weg in diese Fülle? Was siehst du immer wieder so als
Bei mir Muster? Scheitert kein Coachie.
Okay, aber das, was ich Problem, mit welchem Problem kommen sie zu dir?
Aber das, was ich da draußen erlebe, Spaß beiseite. Natürlich hast du auch bei mir den einen oder anderen Kandidaten, der nicht in der Umsetzung bleibt, ne? Klar. Ich sage dir ganz bewusst, warum die meisten scheitern. Die meisten scheitern nicht, weil ihnen das Wissen fehlt. Deswegen scheitern die Leute nicht da draußen. Die meisten scheitern daran, weil sie das Wissen nicht verstanden haben. Das ist der Grund. Statistisch scheitern 95% der Menschen, weil sie das, was sie an Wissen aufgesaugt haben, nicht verstanden haben. Also, ich kann dir 10-mal sagen, dass die Farbe blau ist. Wenn du aber für dich nicht verstehst, dass die Farbe blau ist, wirst du es never ever machen. Wenn ich dir sage, spring vom Dreier, es kann nichts passieren, mach mal so, behalt die Hand, ne, die Handlung so und so und so und so und spring mal. Wenn Menschen Angst haben, auf die Bühne zu gehen, werden sie nicht auf die Bühne gehen. Wenn sie aber verstanden haben, was sie tun können, damit Lampenfieber weggeht, damit das intrinsische Motiv größer ist wie die Angst, dann werden sie auf Bühne gehen. Das heißt, Wissen kannst du überall bekommen. Die beste Sache, die du haben kannst, ist dein Smartphone. Da hast du 98% des Wissens, was in Schulen und Unis vermittelt wird. Aber das, was die Menschen nicht verstehen, das ist das, was sie nicht zur Handlung bewegt. So, wenn ich verstanden habe, was mein Motiv ist, wenn ich verstanden habe, was mein extrinsisches Motiv ist, wenn ich verstanden habe, warum und wofür ich das mache, hast du bereits 80% deines Erfolgs. Statistisch. Das Wie und das Was sind 20%.
Wenn man das jetzt nochmal so auf den Unternehmenskontext überspielt, was würdest du sagen, ist der größte Fehler, den das typische Unternehmen halt macht und dafür sorgt, dass der einzelne Mitarbeiter halt nicht mit Sinn und Motiv seinen Job ausführt? Also ich glaube, in manchen Kontexten ist es wahrscheinlich aus der Natur der Sache heraus vielleicht ein bisschen leichter als im anderen Kontext. Es gibt, glaube ich, einfach per se den etwas attraktiveren und den vielleicht unattraktiveren Job so. Aber ich würde mich jetzt mal so fragen, was ist so der Fehler, den die meisten Unternehmen in dem Kontext vielleicht so machen, dass am Ende halt nicht der Mitarbeiter mit Sinn und mit Motiv sozusagen seinen Job aus der Sache heraus erfüllt durchführt? Gibt es da irgendwas?
Ja, schau mal, und ich würde sogar revidieren. Es gibt nicht einen attraktiveren oder unattraktiveren Job, weil das ist immer die Perspektive des Betrachters. So, guck mal, jetzt gehen wir mal in, ich bin ja normalerweise niemand, der bewertet oder verurteilt, aber gehen wir mal in die Bewertung. So, du hast auf der einen Seite den Manager und du hast auf der anderen Seite den Müllfahrer. Der morgens die Müllcontainer und so weiter. Der Manager arbeitet aufgrund der Kohle. Der will einfach nur Kohle haben. Ja, so, der kennt sein Motiv gar nicht. Der arbeitet für die Kohle. So, jetzt passiert irgendetwas da draußen, wo es vielleicht weniger Gehalt gibt, wo ein Unternehmen sagen muss, wir müssen kürzen, wo ein Unternehmen sagt, wir müssen in Teilzeit, wir müssen, ne, und so weiter. Heißt aber auch, dass du vom Gehalt weggehen musst. Was ist die allererste Reaktion von dem Manager?
Scheiße.
Richtig. Ihr könnt mich mal, sehe ich nicht, ich suche mir was anderes, bla 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 und keine Ahnung was. So, jetzt stell dir mal vor, der Müllabfuhrmann, der den Müll einsammelt, die Container leert, bekommt von seinem Vorgesetzten das Motiv mitgeteilt, warum er das Unternehmen, also Müllabfuhr, eröffnet hat. Und stell dir mal vor, das Motiv ist, den Planeten zu heilen, den Planeten gesünder zu machen, für seine Kinder. Weil er vielleicht etwas erlebt hat, was seine Eltern, seine Kinder, seine Verwandten, seine Geschwister, keine Ahnung, sterben lassen hat. I don't know. Und jetzt kommt er genau damit und sagt, damit das nicht mehr passiert, deswegen habe ich die Müllabfuhr gemacht. Da, wo Müll entsteht, da sind wir. Wir machen die Straßen sauber. Wir machen den Planeten sauber. Wir sorgen dafür, dass die Scheiße nicht auf den Straßen liegt. Deswegen treten wir jeden Morgen an. Und jetzt heißt es vielleicht in dem Moment, und wenn ich jetzt damit rausgehe und damit in die Kommunikation gehe, warum ich das Unternehmen gemacht habe und wofür ich das Unternehmen gemacht habe, werde ich genau diese Menschen anziehen. Aber wenn ich dich anziehe mit dem, naja, was haben sie denn gelernt und wie machen sie das und können sie das gut und das Gehalt gibt es in der Funktion, naja, dann bin ich so lange dabei, solange es das Gehalt gibt und die Funktion gibt. Und das ist nicht bedingungslos. Ein guter Leader ist bedingungslos. Und das ist der Unterschied.
Guck mal,
ja, vielleicht noch ein Beispiel. Ich habe einen Kunden gehabt, Handwerker, gerade weil Handwerk ja so ein Thema ist, ne? Handwerker, Maler, hier Maler und Lackierer, hier Fassaden machen und so weiter. Und er ruft mich irgendwann an und sagt, Lorenzo, ich brauche mal deine Hilfe. Sag ich, was ist denn los? Ey, ich habe keine Ahnung, wir sind hier regional der Größte und ich habe gerade eine riesen Herausforderung, wir bekommen keine Nachwuchskräfte hier rein, wir bekommen keine Azubis rein, das ist sauschwer, Leute reinzuholen für Fassaden, für Malen und, ne, und so weiter. Will keiner machen. Sag ich, glaube ich nicht. Sagt er, ey, wir kriegen keine rein. Wir haben Annoncen gesagt. Und ich sage, okay, was habt ihr denn für Annoncen gesetzt? Naja, hast du die Ausbildung, hast du das, bist du dies, bist du das. Willst du das? Ich sage, okay, und wie habt ihr bekommen? Ja, nix. Ich sage, okay. Ich meine, eine Frage an dich. Warum hast du dieses Unternehmen gegründet? Warum? Sagt er zu mir, naja, weil ich Farben liebe. Ich so, wie, du liebst Farben? Ich liebe Farben, deswegen. Ich liebe Farben. Ich liebe das, die Farben einzurühren, Farben zu gestalten. Ich liebe das. Ich liebe das, den Funkel in den Augen meiner Kunden zu sehen, wenn die Fassade des Hauses genau die Farbe hat, die sie haben wollen. Wenn wir innen drin, ich liebe, das ist einfach, ich kann es dir nicht erklären, Lori, ich liebe Farben. Und ich sage zu ihm, okay, Domenico, also Domi, du hast doch eine Tochter. Sagt er, ja. Und die ist doch 6 Jahre alt. Ja, und die sieht aus wie ein Engel. Blaue Augen, blonde, lange Haare, gelockt. Ich so, mach doch Folgendes. Zieh ein weißes Kleid an, setz die bei dir in den Hof, ja, alles hier Betonwände und keine Ahnung, setz die bei dir in den Hof und dann gibst du dir mal 3 fette Eimer oder 4 fette Eimer Farbe. Blau, Rot, Gelb und Grün. und den fettesten Pinsel, den du hast. Und dann sagst du deiner Tochter, Kindergarten, ja, Spielplatz, fang an zu spielen. Und wir setzen zwei Kameras, die deine Tochter von hinten filmen, dass du das Gesicht nicht siehst. Und dann gehen wir. Und so nach einer Stunde kommen wir wieder. Wir sind nach einer Stunde wiedergekommen. Und du hast die Tochter nicht mehr gesehen. Die ist unter den Farben untergegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Kleid war blau, grün, gelb, die Haare, wie ein Chamäleon. Ja, der ganze Hof, voll mit Eimer umgekippt, alles. Katastrophe. Wir haben danach auch echt Ärger bekommen von den Frauen, aber egal. Ne? So. Dann habe ich gesagt, so, was du jetzt machst? Du nimmst 30 Sekunden, wie deine Kleine anfängt, rumfängt, anmalt, keine Ahnung, die Farben um sich rum. Und dann machst du nur einmal fett über dieses Video, weil wir Farben lieben. Und damit schaltest du eine Ad. Damit gehst du raus. Damit schaltest du eine Anzeige. Und deswegen suchen wir dich. Liebst du Farben? Bewirb dich. Ey, die haben innerhalb von Wochen, ich glaube 3-4 Wochen, 25 Bewerbungen drin gehabt. Vorher hat er keine drin gehabt. Da hat er gesagt, Lorin, wie geht das? Ich so, naja, du hast Emotionen geweckt. Und Emotionen, das ist das, was uns Menschen bewegt, ist immer das Wofür und das Warum. Das ist emotional veranlagt. Wie und was ist rational veranlagt. Aber Ratio bewegt uns nicht.
Jetzt frage ich mich natürlich als jemand, der vielleicht schon irgendwie auch Bereiche für sich identifiziert hat, die so dem nahe kommen, was du gerade schilderst, dieser Fülle, dieser Motivation, diesem Energieschub. Da kann ich ja auch immer links und rechts in meinem Alltag sehr, sehr gut schauen, was gibt mir eigentlich Energie und daran mich langhangeln. Was führt aber dazu, dass ich mit diesem Drive diese Entwicklung erhalten kann? Was kann ich, um diesem Lieblingssong auch treu zu bleiben, jeden Tag wieder tun? Also vielleicht mal wirklich runtergebrochen auf deinen Alltag, das, was du jeden Tag tust. Was machst du morgens, mittags, abends, jeden Tag im Umgang mit Menschen? Was sagst du dir selbst, um einfach den Song in deinem Kopf nicht zu verlieren?
Okay, gibt es irgendwas, wo man dich nicht zutreten muss?
Yes.
Okay, was ist das, Luis?
Zum Beispiel das hier.
Okay, jetzt stelle ich dir eine Frage. Musst du dich selbst motivieren, um den Podcast zu machen?
Nein.
Frage beantwortet. Allein schon die Frage zu stellen, also wenn Menschen zu mir kommen und sagen, boah, Lori, kann ich weiterhin bei dir im Programm bleiben, damit du mich da auch immer wieder in den Arsch trittst und motivierst, dann sage ich, ey, da funktioniert schon gerade was nicht. Wenn du jemanden brauchst, der dich daran erinnert, das zu tun, was dich erfüllt, dann ist es nicht das, was dich erfüllt. Punkt. Dann darfst du nochmal in die Suche. Dann darfst du nochmal ins Erschaffen. Dann darfst du nochmal zurückblicken. Dann darfst du nochmal reinschauen. Das hier, wenn ich mit Menschen arbeite, das ist für mich gefühlt immer, als würde ich einen neuen Song komponieren.
Ich finde, das hört man sogar. Das hört man sogar, du redest schon sehr melodisch. Das wollte ich eben schon
gesagt haben. Ich liebe das. Das ist geil. Das ist wie, das, wenn du mir das wegnehmen würdest, ich würde die Frage gar nicht beantworten. Das ist für mich wie, wenn ich Musik mache. Die Leute, die Noten rausholen, die Noten aneinander bringen, Melodien kreieren, daraus Symphonien machen und die fettesten Hymnen. Stell dir mal vor, deine Botschaft ist wie eine heftige Hymne, wo Menschen im Stadion stehen, so wie jetzt gerade vor kurzem, wo Italien Europameister geworden ist, aber wo die Leute im Dings mit der Hand auf der Brust und deine Botschaft singen. Stell dir mal vor, es gibt ein Konzert, ich glaube von Beyoncé, das war, glaube ich, die Zeit, wo sie Halo rausgebracht hat. Ich weiß gar nicht, in welchem Stadion sie war. Ich glaube, irgendwie 14.000, 15.000 Menschen in dem Stadion. Ich weiß es gar nicht mehr. Und am Ende kommt dieses Lied, der letzte Song, Halo. Und die geht auf die Bühne, die ersten Noten fangen an zu spielen. Sie will anfangen zu singen. Und Tausende von Menschen singen ihren Song. Und sie versucht, reinzukommen. Keine Chance. Tausende von Leuten singen weiter. Und auf einmal siehst du, wie Beyoncé anfängt, Kiefer fängt an zu wackeln, die ersten Tränen laufen runter und sie versucht, sich immer wieder zu sammeln. Sie versucht, immer wieder reinzukommen und sie kriegt es nicht hin. Und die Leute singen lauter. Und die Menschen sehen, wie auf einmal Tränen kommen. Sie bricht zusammen auf die Knie, das Mikrofon auf dem Boden, Kopf gesenkt und die Leute jubeln und singen weiter. Erst so kurz, erst so kurz vorm Ende des Liedes singt sie den letzten Refrain mit Tausenden von Menschen. Tausende von Menschen haben ihren Song von Anfang bis Ende durchgesungen. Nicht Beyoncé. Musste man die Menschen treten, dass sie den Song singen? Nein. Sie haben es bedingungslos gemacht. Und das ist die Kraft einer Message. Das ist die Kraft der Botschaft. Wenn du als Führungspersönlichkeit verstanden hast, mit Botschaften zu führen, brauchst du Menschen nicht mehr treten. Weil sie für sich Sinn erkennen in dem, was sie tun. Und sie wissen, für was ich das tue. Ey, es gibt 5 Euro weniger, scheiß auf die 5 Euro. Wohin muss ich? Was muss ich tun? Welche Richtung? Wie genau? Damit wir das... Ja, okay, sag mir wie. Und wenn sich das sogar noch mit deinem eigenen Motiv berührt, Luis, Attacke. Als ich zurückkam, nach dem Burnout, durch den neuen Vorgesetzten, vielleicht nur zum Abschluss, wir hatten jeden Freitag Telefonkonferenzen. Die gingen bei mir und bei meinen Kollegen vor dem Burnout 3-4 Stunden. Ich war der Einzige unter uns Regionalleitern, wo die Telcos nach dem Burnout durch den neuen Vorgesetzten eine halbe Stunde ging. Alle anderen haben 3-4 Stunden gearbeitet. Irgendwann, und ich habe meine Zahlen trotzdem alle geschafft, waren immer super drin, waren immer unter Top 3. Irgendwann kam der Bereichsleiter dazu, der Geschäftsführer dazu, weil die wissen wollten, was machen wir in diesen Telefonkonferenzen. Und dann sagt der Geschäftsführer, ja, Herr Schibetta, Sie wissen ja, in der Telekommunikation, Sie wissen ja, Ihnen fehlen ja noch hier 50 DSL pro Monat. Sag ich, ja, ich weiß. Na, was machen Sie denn jetzt? Ich so, geben Sie mir gerade 2 Minuten? Sagt er, ja. Ich habe nur mit meinen Filialleitern und Regionalleitern in die Runde gefragt, Gebietsleitern in die Runde. Ich meine, Leute, ihr habt ja gerade gehört, uns fehlen 50 DSL. Bis wann haben wir die? Gegenfrage. Lori, reicht dir Mittwoch nächste Woche? Ich so, also wenn wir bis nächste Woche Mittwoch die Dinger drin haben, dann ey, mega. Herr Schnickschnack-Schnuck, ist es für Sie okay? Sagt er, ja, wie jetzt? Maßnahmen besprechen und so? Ich so, lassen Sie es doch mein Thema sein. Wenn meine Jungs mir sagen, dass sie bis nächste Woche Mittwoch die 50 Dinger drin haben, brauche ich keine Maßnahmen. Wenn die mir das sagen, wir haben das drin, ist doch okay. Na ja, gut, Herr Schieber, dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch. Soll ich euch sagen, wann die 50 Dinger drin waren?
Montag.
Montag. So, und er sagt, was haben Sie gemacht? So, und dann habe ich das erklärt. Geht es von heute auf morgen? Natürlich nicht. Weil, um Menschen zu führen, darfst du dir erstmal lernen, dich selbst zu führen. Um mit Menschen zu kommunizieren, darfst du erstmal lernen, selber mit dir zu kommunizieren. Und dann funktioniert das Ganze.
Darauf aufbauend würden mir wahrscheinlich noch 100 weitere Fragen einfallen. Vielleicht müssen wir nochmal sprechen, allein so das Thema Entscheidung und so. Und was habe ich mir nicht noch alles aufgeschrieben? Aber wir sind schon relativ weit in der Zeit vorangeschritten. Bevor wir gleich noch ein ganz, ganz klitzekleines Spielchen mit dir vorhaben, vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss das Thema Emotional Mastery Club. Was hat es damit auf sich?
Auch sehr spannende Frage. Schau mal, ich habe durch die Begleitung der Menschen in den letzten 5, 6, 7 Jahren immer wieder erkannt, und das hatten wir ja vorhin kurz angesprochen, dass was bringen dir die ganzen Tools und Werkzeuge, die du lernst, wenn du etwas in dir hast, was dich eher zurückzieht? Ja, also keine Ahnung, du kannst die geilsten Speaking-Tools lernen, du kannst lernen, wie du ein geiles Unternehmen aufbaust. Wenn du aber Schiss hast zu versagen, wenn du Angst hast, dich zu zeigen, wirst du davon 10, 20%, wenn überhaupt, umsetzen. Und niemals in der Kraft und dem Potenzial, was es haben könnte. Und deswegen habe ich gesagt, bevor ich jetzt den Leuten Speaking beibringe, muss ich mit denen erstmal reingehen und sie erstmal emotional frei machen. Also emotional frei heißt nicht, dass du dich unabhängig machst von deinen Emotionen. Aber emotionale Freiheit bedeutet, dass du in den Momenten, die schwierig sind zum Beispiel, gar nicht mehr die Frage stellst, wie, und deswegen bin ich auch, Luis, als du vorhin gesagt hast, naja, wir haben ja gelernt, weg von hinzu. Nein. In meiner Welt gibt es keinen weg von hinzu. Sondern in meiner Welt gibt es nur, es gibt in meiner Welt auch keine schlechten oder guten Emotionen. Gibt es nicht. Es gibt nur dienlich und nicht dienlich. Ist Angst in der Situation, in dem Rahmen für mich gerade dienlich? Ja, es schützt mich. Da kommt gerade ein Auto angefahren. Ich sollte mal von der Straße gehen. So, ist Angst dienlich, wenn ich auf die Bühne gehe? Ja. Warum? Weil wenn ich das richtige Mindset habe, ich mich besser vorbereite. Wann ist Angst nicht dienlich? Ey, wenn ich vor mir meine Traumfrau sehe und Schiss habe, sie anzusprechen. Dann ist es in dem Moment nicht dienlich. Das heißt, jede Emotion, auch Freude, wann ist Freude dienlich? Ey, bringt mich in den Flow. Ich bin drin. Wann ist Freude nicht dienlich? Wenn ich überheblich werde. Wenn ich, weißt du, wenn ich nur noch jeden Tag rausgehe und sage, ah, die Welt ist geil, die Welt ist schön, positiv denken, positiv handeln, alles ist prima, alles ist super, alles ist geil, dann sage ich, ah, nicht dienlich. Weil umso näher du Richtung Sonne läufst, umso fetter wird dein Schatten. Wenn du nur Sonne, 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 Sonne machst und du immer näher kommst, wird dein Schatten immer größer, immer größer, immer größer, immer größer. Irgendwann ist das Ding so groß, dass du es gar nicht mehr wahrnimmst und nur noch sagst, ach du Scheiße, ist meine Schattenseite groß. Und im Worst Case verbrennst du dich. Das heißt, es braucht beides. Es braucht Schatten, es braucht Licht. Dienlich, nicht dienlich. Es gibt keine gute oder schlechte Emotion. Das weiß ich gar nicht, was die Frage okay. war.
Aber heute wieder klar. Runtergebrochen auf den Emotional Mastery Club.
Das genau. heißt, und das
dein Ziel ist es, genau also, das zu lernen.
Genau, dich emotional frei zu machen und wirklich dein, ob du jetzt dein Business in Erwachsenenbildung startest oder etablieren willst, dich frei zu machen von all dem, was dich festhält. Von all dem frei zu machen, was dir nicht dienlich ist. Das ist der Emotion Mastery Club.
Wie kann ich mich da anmelden?
Im besten Fall, entweder gehst du bei mir auf Social Media, Instagram, Facebook, whatever, ja, oder du gehst direkt, können wir vielleicht einen Link irgendwie platzieren im Podcast, ja, www.lorenzo.jetzt/EMC, glaube ich. Und da kannst du direkt reingehen, kannst dich auch nochmal informieren und dann sei gern dabei.
Cool. Okay, zum Abschluss, ich habe es ja eben schon kurz angedeutet, haben wir noch ein kleines Spielchen mit dir vor. Wir nennen das Ganze Word Ping Pong. Was hat es damit auf sich? Ich hau dir jetzt im Prinzip einfach ein paar Begriffe um die Ohren und du gibst eigentlich nur das erste Wort oder den ersten kurzen Satz wieder, den du mit diesem Begriff assoziierst. Also komplett aus der Reaktion, okay, das verbindest du mit diesem Wort, gar nicht großartig erklären oder negativ drauf eingehen, sondern wirklich so deine allererste Assoziation mit diesen Begriffen. Okay? Alles klar. Begriff Nummer 1, deine größte Inspirationsquelle.
Meine Tochter.
Cool. Das Jahr 2030.
Gefühlt wird es das geilste Jahr sein, was wir Menschen erleben werden. Das emotional freieste Jahr, was wir haben werden.
Sehr gut.
Oder der Start, der Start für das, was kommt.
Da muss ich im Nachgang gleich nochmal eine Frage stellen, aber wir haben ja die Regeln hier festgelegt. Dein persönliches Lieblingsbuch?
Big Five for Life. Wobei, ja doch, Big Five for Life. Ist immer, ich finde es immer komisch zu sagen, was es denn. Alle Bücher, die John Strzelecki geschrieben hat, sind geile Bücher. Aber Big Five for Life.
Zustimmen. Instagram.
Dienlich und eine nicht dienliche Plattform. Dienlich, solange du dir selber treu bleibst.
Dein persönliches Lieblingslied.
Das ist echt eine böse Frage. es gibt nicht das Lied. Es gibt eine Band und das ist Alter Bridge. Alter Bridge ist so einer meiner Favorite Bands. Und jeder Song, den die Band macht, ist der Hammer. Alter Bridge. Einfach mal eingeben. Das ist, der Sänger davon ist der Sänger, der, ich habe glaube ich, keine Ahnung, wie viele Rockstars der Typ ausgebildet hat. Ja, also Alter, leider ist er auch schon gestorben, aber eine geile Band, Alter Bridge.
Okay. Erfolg.
Fülle.
Okay. Passt zum letzten Begriff, den ich für dich habe. Dein bisher unerfüllter Lebenstraum.
Ein Haus am Wasser. Aber bald. Aber bald. Ja, den einen verwirkliche ich mir gerade schon, das ist Motorrad.
Ach geil.
Was mir immer wieder sagt, es ist scheißegal, wie alt du bist. Es gibt nie einen zu spät. Immer einen genau richtig. Genau.
Mega. Was ein geiler Abschluss, Lorenzo. Eine geile Folge. Super viel spannender Content. Hat mega Spaß gemacht. Sehr, sehr geil. Ich glaube, in dem Sinne bleibt uns, Herr Schulze, nur noch zu sagen, danke dir, Lorenzo.
Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke euch für die Plattform. Danke für das.